da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Euer Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Moin! Moin und herzlich willkommen. Hier ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, euer Lieblingspodcast, die Folge Nummer 195 inzwischen. Und schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute als reine Audioausgabe wieder der gute alte Podcast ohne Videogedöns. Machen wir ein andermal wieder. Also heute eben einfach zuhören, gute Laune haben und die Impulse mitnehmen für den Alltag. Apropos Impulse, einen Impuls möchte ich noch kurz setzen, denn diese Folge erscheint ja am 23. April und ich hatte es letzte Woche angekündigt, dieser Podcast ist nominiert für den OMGV Award. Da kann man ganz viel gewinnen, Ruhm und Ehre vor allen Dingen. Und ja, wenn ihr Lust habt, diesen Podcast und mich persönlich vielleicht, falls der ein oder andere von euch mich ein bisschen mag, zu unterstützen, dann noch heute bis 23.59 Uhr kann man abstimmen auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram und sogar auf TikTok. Und die Regel ist ganz einfach, jedes Like gibt 2 Punkte und jeder Kommentar mit mindestens 3 Worten gibt noch einen weiteren Punkt. Also ihr könnt mir insgesamt 12 Punkte zukommen lassen. Die Links dazu, die stehen alle unter diesem Podcast und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn der ein oder andere vielleicht noch hingeht und sagt, komm, das mache ich noch eben schnell. Und wenn ihr heute Abend zu Hause seid, Partnerin, Partner, Kinder, Hunde, Katzen, alles was ihr so habt, bitte einfach auffordern, noch kurz zu liken, heute am 23. April bis 23.59 Uhr. So, das dazu. Dann haben wir heute für euch vorbereitet 2 Kollegen von Franke und Bornberg. Ich habe nämlich tolle Gäste, Christian Monke und Philipp Wedekind. Das sind die beiden, die sich bei Franke und Bornberg um das Thema Nachhaltigkeit kümmern. Und sie haben ja im letzten Dezember dazu ein erstes Rating mal rausgebracht. Grund genug, sie mal vors Mikrofon zu holen und zu sagen, wie steht's denn darum eigentlich? Was bedeutet das? Was hat die Nachhaltigkeit in diesen Tagen noch für einen Wert? Man hört ja überall, da wird gegen geschossen etc. pp. Und dergleichen mehr. Daraus geworden ist ein wirklich interessanter Podcast und ich hoffe, dass wir euch damit einen großen Gefallen tun. Das Gespräch gibt es dann gleich, wenn wir durch sind mit den, genau, News der Woche. So. Und die erste Nachricht ist, junge Menschen vernachlässigen das Pflegerisiko. Die Kollegen vom Versicherungsboten haben sich mit einer Umfrage beschäftigt, die die DBK in Auftrag gegeben hat. Und das Ergebnis ist, die Deutschen haben grundsätzlich erstmal fast keine Ahnung davon, wie das Pflegerisiko eigentlich aussieht, was das genau bedeutet, wie man das beziffern muss etc. pp. Und je jünger die Befragten sind, umso schlimmer sind die Fehleinschätzungen. Das gilt auch für die Möglichkeiten der Vorsorge. So wissen 89% gar nicht, dass es überhaupt eine staatlich geförderte Pflegevorsorge gibt, den berühmten Pflegebar. Mal ganz unabhängig davon, ob das im Einzelfall Sinn macht, den abzuschließen, das spielt erstmal gar keine Rolle. Sie wissen noch nicht einmal, dass es das überhaupt gibt. Und gerade die Jungen, die können natürlich von den niedrigen Beiträgen profitieren, das wisst ihr. Und da ist leider noch gar keins oder kein nur ein besonders niedriges Problembewusstsein festzustellen, wenn es um die Pflege geht. Immerhin aber ist jeder Vierte bereit, mehr als 20 Euro für eine eigene Pflegevorsorge auszugeben. Immerhin, das ist ja die gute Nachricht für euch. Thomas Brahm, seines Zeichens Vorstandsvorsitzender der DBK, der genau diese Umfrage in Auftrag gegeben hat, fordert, das Thema muss in die Mitte der Gesellschaft und das ist natürlich nicht nur ein Auftrag an Politik und sonstige handelnden Personen, sondern natürlich auch an uns, an euch alle, die Vermittlerinnen und Vermittler und wir, die wir euch unterstützen, das Thema Pflege immer wieder voranzubringen und anzusprechen. So, die zweite Meldung für heute. Die Beschwerdezahl bei der Ombudsfrau steigt, aber nur 185 zulässige Beschwerden über Vermittelnde. Um es mal vorwegzunehmen, diese Überschrift, die ist eigentlich wirklich schon ein bisschen dämlich, aber sie war die ganze Zeit immer so zu lesen. Überall stand, ja, neue Rekorde bei der Beschwerdezahl. Fassen wir sachlich zusammen. 21.548 Beschwerden hat es bei der Ombudsfrau gegeben. Das sind in der Tat 19,5% mehr als im letzten Jahr. Aber man bedenke bitte, es gibt rund 460 Millionen laufende Versicherungsverträge. Es gibt rund 190.000 Vermittlerinnen und Vermittler Und es gibt 500 Gesellschaften, die alleine von der BaFin beaufsichtigt werden. Dazu kommen noch ein paar, die in den Bundesländern beaufsichtigt werden. Es ist vermutlich um etwa doppelt so viel, die am Markt tätig sind und Versicherungen anbieten dürfen. Und wenn man sich das alles mal vorstellt und dann kommt man auf eine Zahl, dass alle diese Marktteilnehmer zusammen 21.548 Beschwerden lediglich verursachen, dann, liebe Leute, muss man erstmal sagen, es ist und bleibt ein Zeugnis davon, dass in dieser Branche vernünftig gearbeitet wird. Denn nochmal, 460 Millionen Verträge, 21.000 Beschwerden, das ist nichts, wo man jetzt als Politiker sagen muss, da muss ich jetzt unbedingt noch eine weitere Regulierung ranbringen und irgendwie zusehen, dass ich hier den ganzen Laden mal auf Vordermann bringe. Also, aus den Zahlen spricht übrigens noch eine weitere Botschaft. Ihr alle, die ihr jeden Tag draußen eure Kunden betreut und die Beratung durchführt und so weiter und so fort, ihr macht einfach einen richtig, richtig guten Job. Da gibt es Ausnahmen, die bestätigen die Regel, sie sind aber nicht die Regel und wir von Netfonds sind natürlich super froh, dass wir euch da tagtäglich begleiten dürfen. So, und dann haben wir als dritte Meldung von heute, es gibt wieder was Neues aus dem Hause Netfonds, also eine Meldung in eigener Sache sozusagen, denn am 13. Mai ist es soweit, das ist ein Dienstag und an diesem Dienstag gibt es zum ersten Mal ein Webinar. Es wird jetzt eine ganze Webinarreihe geben und den Anfang macht die Allianz, unser großer Freund Burkhard Höttke, nämlich mit dem wunderbaren Titel übrigens, ist Ihre Krankenversicherung auch zu billig? Sehr schönes Wortspiel, finde ich, für die älteren Marktteilnehmerinnen und Teilnehmer unter uns. Die werden bestimmt mitbekommen haben, worauf das anspielt. Also merkt euch schon mal, 13. Mai geht es los. Die Bewerbung ist schon gelaufen mit dem ersten Sondernewsletter und jetzt gibt es ganz viele Webinare mit tollen Gästen, tollen Themen, in dem vieles ein bisschen vertieft wird, was wir hier manchmal ja nur so ein klein bisschen anreißen. Also freut euch drauf, 13. Mai geht es los. Und das waren sie dann auch schon wieder, die News der Woche, heute vom 23. April 2025. Und nun kommen wir zu meinen heutigen Gästen. Wie schon angekündigt, von Franco und Bornberg, Philipp Wedekind und Christian Monke haben mir Rede und Antwort gestanden für alles rund um das Thema Nachhaltigkeitsrating. Und dann wünsche ich euch für dieses Gespräch viel Spaß.
So, liebe Leute, in der doch nun inzwischen fast fünfjährigen Geschichte dieses Podcasts passieren ja immer wieder ganz merkwürdige Dinge. Das Lustige ist, das Gespräch, das jetzt kommt, von dem weiß ich schon ungefähr, wie es endet und wie es wird. Und ich kann euch wirklich aus ganzem Herzen versprechen, es wird richtig gut, denn wir hatten eben ein kleines technisches Problem und müssen das gerade nochmal aufnehmen. Also ich weiß schon ungefähr, was meine Gäste jetzt gleich antworten werden und bin gespannt, ob das deckungsgleich ist mit dem, was sie vorhin gesagt haben. Das wird also alles sehr lustig. Und da lachen sie auch schon. Ich freue mich, dass mir aus Hannover zugeschaltet sind von Franke und Bornberg, Philipp Wedekind und Christian Monke. Guten Tag, ihr beiden.
Hallo, Olli.
Hallo.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Flexibilität und dass das überhaupt alles klappt. Wir wollen uns dem Thema Nachhaltigkeit widmen. Ihr wart euch nicht zu schade, einen Score zu entwickeln und den der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Dazu kommen wir gleich. Aber lieber Philipp, du bist ja zum ersten Mal bei mir im Podcast. Deswegen auch an dich erstmal die Frage, was steht auf deiner Visitenkarte? Wer bist du überhaupt?
Ja, auf meiner Visitenkarte steht Leiter Ratings, Vorsorge und Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist das Thema, über das wir heute sprechen. Und unter Vorsorge befindet sich vor allem die ganze Themen rund um die Lebensversicherung, also Altersvorsorge, okay. Biometrie etc.
Wunderbar. Christian, du warst ja schon mal hier, aber es ist schon ein bisschen her, deswegen vielleicht bist du auch noch mal so nett. Was steht denn auf deiner Visitenkarte?
Ja, also ich kümmere mich um die Themen Gesundheit, also Krankenversicherung und private Risiken, so heißt das bei uns. Das sind die Sachversicherungen auch für Gewerbe, bin aber auch im Nachhaltigkeitsteam, von daher kenne ich mich damit auch ein bisschen aus.
Wunderbar, also zwei ausgewiesene Experten am Start, so soll es sein. Nachhaltigkeit bedeutet ja, dass wir heute so leben und handeln, dass unsere Bedürfnisse befriedigt und werden und ohne die Fähigkeit zukünftiger Generationen zu beeinträchtigen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Wir sind ja hier im Versicherungswesen unterwegs. Philipp, mal die Frage an dich, wie bitte um alles in der Welt soll eine Unfallversicherung zum Beispiel jemals nachhaltig sein?
Ja, ich glaube, dass wir den Nachhaltigkeitsbegriff in der Versicherungsbranche ein bisschen weiter sehen müssen und uns nicht nur auf den ökologischen Aspekt konzentrieren müssen und auch nicht nur auf die Kapitalanlage, sondern vor allem auch auf das S in ES und G, nämlich den sozialen Aspekt. Und da gibt es in der Unfallversicherung durchaus Aspekte, die man berücksichtigen kann, wie beispielsweise Assistenzleistungen, damit Kinder betreut werden, damit der Haushalt geführt wird etc., aber auch insgesamt das ganze Thema Prävention und Rehabilitation spielt eine wichtige Rolle, auch in der Krankenversicherung beispielsweise, um Kunden zu unterstützen, gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Und wenn wir diese Aspekte betrachten, dann finden wir auch in allen Versicherungsformen sehr viele Aspekte, die wir als nachhaltig betrachten können.
Okay, spannender Aspekt, da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf zurück. Trotz allem scheint es ja so in diesen Tagen, dass die Diskussion so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Wenn wir uns an den Wahlkampf zum Beispiel erinnern, der gerade Anfang des Jahres zu Ende gegangen ist, da spielten derlei Themen, würde ich mal sagen, so gut wie gar keine Rolle. Dazu gibt es jetzt Akteure in der Weltpolitik, die auch nicht so wahnsinnig viel davon halten, eher im Gegenteil. Also man hört ja aus Amerika, dass Firmen nach gerade unter Druck gesetzt werden, ESG-Prozesse wieder zurückzunehmen etc. pp. Ist das Thema Nachhaltigkeit am Ende nicht einfach eine Eintagsfliege, die so schnell wieder geht, wie sie gekommen ist?
Ich glaube eigentlich nicht. Man sieht ja überall, dass wir Probleme haben. Also im Moment ist Dürre letztes Jahr oder auch in anderen Bereichen der Welt sind Überschwemmungen gleichzeitig. Also wir haben sicherlich ein Problem. Aber ich glaube, man darf auch nicht immer gleich ganz groß denken und die Weltpolitik bemühen. Also man kann ja auch im Kleinen anfangen und ich glaube, das ist viel wichtiger. Also jeder kann sich ja ein bisschen was aussuchen, was zu einem passt, wenn man nachhaltig handeln will. Der eine kauft vielleicht faire Schokolade oder fair gehandelten Kaffee, der andere isst weniger Fleisch, der dritte fährt mit dem Fahrrad oder kauft sich vielleicht sogar ein E-Auto. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wie man halt auch im Kleinen anfangen kann. Und so ähnlich gehen wir das auch bei den Versicherern an. Da gucken wir natürlich auch auf den großen Kapitalanlagetopf, aber auch da schauen wir wirklich in die Details. Also wie viele E-Autos stehen da zum Beispiel im Fuhrpark oder wie ist die Quote im Vorstand? Wie viele Frauen sitzen da mittlerweile drin oder im Management? Oder gibt es auch eine Kinderbetreuung, gibt es eine Kita? Also das sind auch ganz viele Dinge, die wir bei den Versicherern anschauen. Also es zählen auch die kleinen Schritte und dann sind wir auch weiterhin beim Thema dran.
Okay, genau, zum Ratingverfahren, wie das abgelaufen ist, da kommen wir gleich noch. Vorweg nochmal eine Frage, vielleicht können wir hier noch eher einen kleinen Hinweis geben für all die Beraterinnen und Berater, die zuhören, die ja seit geraumer Zeit die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden abfragen müssen, zumindest immer dann natürlich, wenn es um Geldanlage geht und ob mit oder ohne Versicherungsmantel. Und ich habe mit ganz vielen Vermittlern gesprochen, die natürlich sagen, klar, kommt ganz oft die Gegenfrage, was ist denn das überhaupt? Also mal an euch beiden Experten, habt ihr irgendwie eine griffige Definition, so am besten in zwei Sätzen, so einen Küchenzuruf, die über das schon Genannte hinausgeht und trotzdem irgendwie griffig ist?
Nee, das ist ein wirklich schwieriges Thema. Wir sehen diese ganze Nachhaltigkeitspräferenzabfrage sehr kritisch, denn die Abfrage ist einfach viel zu abstrakt für ein Kundengespräch, sowohl für den Vermittler, der sich ja auch mit dem Thema nicht in der Tiefe auskennt, und auch für den Kunden sowieso nicht, der mit dem Thema häufig noch gar nicht in Berührung gekommen ist. Und deswegen müsste das ganze Thema aus unserer Sicht eigentlich wesentlich mehr aus der Sicht des Kunden gedacht werden. Das heißt, man müsste die nachhaltigen Themen, die den Kunden interessieren, in den Fokus stellen. Man müsste also den Kunden fragen, was sind Themen, die dich interessieren? Und dann landet man wahrscheinlich bei Themen wie, ich möchte kein Unternehmen in meinem Portfolio haben, das in Erdgas oder Erdöl oder Atomstrom investiert oder ähnliches. Und wenn wir diese Fokusthemen betrachten, dann wird auch diese ganze Abfrage ein wenig einfacher, auch für den Vermittler. Und das ist auch der Ansatz, da sprechen wir ja gleich noch kurz drüber, über unseren Nachhaltigkeitsscore, den wir dort gegangen sind, indem wir dort Fokusthemen definiert haben, die aus unserer Sicht die bessere Wahl sind und vor allem auch für den Kunden verständlich sind und damit auch in der Beratung dem Vermittler helfen, das Thema Nachhaltigkeit wieder mehr zu platzieren. Und da haben wir, glaube ich, im Moment in der Regulatorik noch eine Lücke, die hoffentlich demnächst auch geschlossen wird, um halt diese Abfrage auch ein bisschen kundenfreundlicher und vermittlerfreundlich zu gestalten.
Ja, okay, das ist ein interessanter Aspekt und wir wissen ja auch, dass unsere Verbände in der Branche da auch in ein ähnliches Horn stoßen und immer wieder auch in Brüssel oder in Berlin vorstellig werden und das dort anbringen, eben ja, gute Idee, nachhaltig, aber wir müssen schon ein praktikables Verfahren dann irgendwie mal bekommen. Dann hat man da vielleicht auch ein bisschen mehr Lust zu. Dann kommen wir mal ein bisschen zu eurem Rating. Ich habe dich zwar am Anfang ja schon gefragt nach den Produkten. Da hast du auch ja sehr nachhaltig argumentiert, dass sogar eine Unfallversicherung nachhaltige Aspekte in sich birgt. Ihr habt euch aber so ein bisschen auf die, oder nicht ein bisschen, sondern auf die Unternehmen als Ganzes konzentriert. Vielleicht erzählt ihr mal, warum ihr das so gemacht habt, wieso nicht die Produkte und wie müssen wir uns überhaupt das Ratingverfahren vorstellen? Wie ist das gelaufen?
Wir konzentrieren uns wirklich auf die Unternehmensebene bei den Versicherern. Der einfache Hintergrund ist vor allem, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung der einzelnen Unternehmen in der Regel auf Unternehmensebene festgelegt wird und auch berichtet wird. Das heißt, die Kapitalanlagestrategie wird festgelegt für den Gesamtkonzern und gilt auch für den Gesamtkonzern, weswegen wir uns diesen Nachhaltigkeitsberichterstattung dann auch anschauen und prüfen. Und darin orientieren wir uns auch in der Bewertung. Wir haben aber auch die Produkte mit in unserem Nachhaltigkeitsscore berücksichtigt. Das heißt, wir schauen schon, welche Nachhaltigkeitsaspekte sind beispielsweise in einer Hausratversicherung, in einer Wohngebäudeversicherung enthalten. Und auch das fließt bei uns mit in das Unternehmen, in den Nachhaltigkeitsscore des Unternehmens ein. Man muss aber auch sagen, dass unsere Meinung da ganz klar ist, dass ein nachhaltiges Produkt nur von einem nachhaltigen Versicherer auch herausgebracht werden kann. Denn nur wenn der gesamte Geschäftsbetrieb eines Versicherers, also die Verbräuche, die ein Versicherer produziert etc., dann auch wirklich berücksichtigt wird, dann kann man auch wirklich sagen, dass ein Produkt nachhaltig ist und man darf nicht nur auf einzelne Klauseln zurückblicken, die nachhaltig sind, sondern wirklich auch die Gesamtbetrachtung mit berücksichtigen.
Ja, da hat doch mal ein großer Philosoph gesagt, es gibt nichts Gutes im Schlechten oder so, ne? Das mal gelesen zu haben. Christian, dann vielleicht nochmal an dich eben die Frage, wie schon erwähnt, wie ist denn das Ratingverfahren jetzt genau gelaufen? Wie habt ihr euch die Unternehmen angeguckt? Was war euer Verfahren?
Ja, also im Grunde sind wir ganz ehrlich vorgegangen, wie wir das auch bei den Produktratings machen. Das heißt, wir haben erstmal viel angeschaut und viel gelesen. Also es gibt ja eine umfangreiche Nachhaltigkeitsberichterstattung von den Unternehmen, die sie demnächst machen müssen, im Moment machen können, wollen oder dürfen, kann man sagen. Also Nachhaltigkeitsberichte, die veröffentlicht werden, auch Informationen zum Teil, die wir auf der Homepage gefunden haben. Aber Grundlage sind halt eigentlich die Berichte. Und dann haben wir uns erstmal 40 Unternehmen genommen, 40 Berichte durchgelesen, geschaut, was da drin steht, was wird eigentlich berichtet. Haben wir gesehen, oh, das ist aber nicht wahnsinnig standardisiert. Von daher muss man dann für die einzelnen Kriterien, die wir da wiederum geschaffen haben, dann wieder ein Raster finden. Man muss einen einheitlichen Maßstab finden, wie man zum Beispiel Energieverbrauch oder Wasserverbrauch oder Müll oder so halt einsortieren kann. Und das ist immer ein bisschen mühsam, aber wenn man so ein Verfahren erstmal stehen hat, dann kann man wirklich standardisiert sich die Berichte der Versicherer anschauen. Wir haben, glaube ich, um die 200 Kriterien, die halt in diesen Score einfließen und jedes Kriterium wird dann wieder nach einem bestimmten Schema halt geprüft. Es werden Punkte vergeben und am Ende kommt dann halt eine Gesamtpunktzahl raus, die dann halt den Score angibt. Also wie gesagt, ganz ähnlich, wie wir das bei den Produktratings eigentlich auch machen.
Okay, also das hört sich nach einem sehr sorgsamen Prozess an, wobei ich mir gar nicht vorstellen mag, wie man sich fühlt, wenn man 40 ESG-Berichte durchgelesen hat. aber gut, vielen Dank dafür, dass ihr das übernommen habt. Dann wissen das die Maklerinnen und Makler nicht machen. Apropos, Maklerinnen und Makler, die haben ja ein Produkthaftungsrisiko oder werden ja dafür auch von ihren Kunden oder können dafür ja auch in Haftung genommen werden. Inwieweit kann man sich denn jetzt auf euer Scoring verlassen und sich darauf auch berufen?
Ich glaube, wichtig ist dabei zu sehen, dass wir keine Transparenzbewertung machen. Also wir bewerten nicht rein, ob ein Versicherer zu bestimmten Themen berichtet und zum Beispiel seine Verbräuche offenlegt. Denn wir haben wirklich, wie Christian ja auch gerade schon gesagt hat, ein Benchmark-Verfahren entwickelt. Das heißt, wir prüfen die Qualität der gemachten Angaben. Wir schauen beispielsweise, wenn wir jetzt bei einem plakativen Beispiel wie den Verbräuchen bleiben, schauen, wie hoch ist beispielsweise der Wasserverbrauch eines Versicherers. Und bewerten wir standardisiert. Das heißt, wir schauen an, wie hoch der Wasserverbrauch ist. Das berechnen wir dann um auf eine FTE-Basis, also Full-Time Equivalent, also Vollzeitangestellte, damit wir auch eine Vergleichbarkeit haben, natürlich zwischen großen und kleinen Versicherern. Und dann bekommen wir einen gewissen Verbrauch pro FTE. Und diese Verbräuche ordnen wir ein im Benchmark-Verfahren von dem Versicherer mit dem geringsten Verbrauch, der kriegt die höchste Punktzahl, das sind bei uns immer 100 Punkte, und dem Versicherer mit dem schlechtesten Verbrauch oder keinen Angaben, das wären dann 0 Punkte. Und auf dieser Basis entwickeln wir ein Bewertungsschema. Und damit liefern wir einen ganz neutralen und transparenten Blick auf die Versicherungsbranche und zeigen den aktuellen Status quo. Das heißt, wir zeigen einfach nur an, welcher Versicherer in der in seinen eigenen Nachhaltigkeitsbemühungen wie gut oder schlecht abschneidet. Und diese Bewertung, die wir machen, legen wir auch offen. Das heißt, Versicherer können auch das Ergebnis einsehen und können sehen, wo haben sie eventuell Verbesserungsbedarf, beziehungsweise auch uns natürlich mitteilen, wenn sie anderer Meinung sind zu bestimmten Themen oder sagen, wir haben verkehrte Werte genommen oder ähnliches. Und so haben wir ein ganz transparentes Verfahren, auf das sich dann auch ein Vermittler berufen kann.
Okay, jetzt wabert ja immer wieder ein Begriff durch die Branche und durch die Öffentlichkeit, nämlich das berühmt-berüchtigte Greenwashing. Und das mag auch tatsächlich Firmen geben, die sich einfach versuchen, grün anzumalen, obwohl sie genau wissen, dass sie es nicht sind. Das ist dann ja schon fast betrügerisch, um die geht es jetzt mal aber nicht. Da hoffen wir einfach, dass das von entsprechenden Behörden aufgedeckt wird und die entsprechend benannt werden. Ich möchte mal ein Beispiel reinwerfen, das ich mal in einem Zeitungsartikel gelesen habe, und zwar das berühmt-berüchtigte Beispiel Fußball. Ist immer gut, in einem Vertriebspodcast über Fußball zu reden. Ich meine aber diesmal tatsächlich das Spielgerät. Und zwar habe ich da zwei Fondsmanager, wurden dort zitiert. Und der eine sagt, ich habe diese Firma, die diese Fußbälle herstellt, als nachhaltig eingestuft, weil sie nämlich Fußbälle komplett aus recyceltem Material machen. Und das fand ich total nachhaltig, deswegen sind die bei mir in einen Nachhaltigkeitsfonds eingegangen. Und der andere Fondsmanager hat gesagt, ja, das macht zwar sein mit dem Recycling, aber die Arbeitsbedingungen der Arbeiterinnen und Arbeiter, die den zusammennähen, die waren alles andere als ESG-konform. Deswegen habe ich dieselbe Firma, die dieselben Fußbälle herstellt, bei mir nicht in dem Fonds aufgenommen. Wie geht ihr mit solchen Situationen um, wo man eben sagt, ja, man kann das Glas jetzt als halb voll oder halb leer sehen. Wie habt ihr das für euch gehandelt?
Also erstmal haben wir natürlich wirklich die Informationen, die wir halt in der Berichterstattung finden, ja wirklich auch auf einer sachlichen Grundlage einsortiert. Von daher ist das auch transparent und nachvollziehbar. Und das Thema Greenwashing ist wirklich schwierig, weil mittlerweile auch die Versicherer, auch die eigentlich viel im Bereich Nachhaltigkeit tun, die trauen sich eigentlich gar nicht mehr darüber zu berichten. Also die wollen gar nicht mehr positive Nachrichten halt in den Markt bringen. Man fürchtet auch schon quasi von uns ausgezeichnet zu werden mit einer guten Note, weil auf der anderen Seite vielleicht mal jemand kommt, der dann in die Tiefgarage guckt und sieht, oh, da steht aber vielleicht doch noch ein Verbrennerauto und das sind nicht alles E-Autos, und dann hat man gleich wieder Vorwürfe. Also wirklich ein schwieriges Thema. Aus unserer Sicht müssen beide Seiten da wirklich sehr fundiert vorgehen. Die Versicherer müssen halt wirklich solide und seriös berichten und nicht irgendwelche Gimmicks vielleicht nach außen tragen. Auf der anderen Seite sollte aber auch die andere Seite, die Kritiker, auch wirklich auch dann immer auch auf einer fundierten Basis dann das Ganze prüfen, weil die Vorwürfe helfen am Ende auch keinen. Am Ende traut sich keiner mehr, wie gesagt, irgendwas zu machen. Es gibt gar kein Engagement mehr und das wäre auch schade. Also wie gesagt, fundierte Analyse auf beiden Seiten wäre da hilfreich.
Dem schließe ich mich total gerne an. Ich glaube, das ist der absolut richtige Weg, und wir sollten ohnehin bei diesen Bemühungen den Blick etwas mehr auf das richten, was schon gelungen ist. Und außerdem gibt es im Leben nun ständig Widersprüche, und man tut gut daran, einfach auch zu lernen, mit Widersprüchen gelegentlich einfach zu leben. So ist es halt. Man kann das nicht alles auf einmal machen. Aber trotz allem wird dieser Begriff ja auch noch von einer anderen Seite ein Stück weit attackiert. Seit 2022 zum Beispiel ist Atomkraft und Erdgas für nachhaltig erklärt worden, wo man eben sagt, Erdgas, Kinders, CO2, hier Verbrennung und so, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Und ganz aktuell im Rahmen der aktuellen Weltsicherheitslage wird ja auch darüber diskutiert, ob jetzt auch Rüstungsproduktion für nachhaltig erklärt werden soll, wo es natürlich dann Stimmen gibt, also wenn das so weit kommt, dann können wir das eigentlich auch lassen, weil dann gibt es bald gar keinen Unterschied mehr zwischen dem Fonds, der sich von vornherein gar nicht als nachhaltig deklariert, und dem, der sagt, ja, ich habe hier aber nur nachhaltige Produkte. Dann können wir eigentlich doch den Laden zusperren, oder?
Ja, ich glaube, dass es sicherlich diskussionswürdig ist, ob Atomkraft oder Erdgas wirklich nachhaltig sind. Ähnlich sieht es ja auch mit Waffen aus. Aber man muss das ganze Thema auch realistisch betrachten. Und da ist es einfach so, dass wir aktuell in der jetzigen Situation hier in Deutschland oder auch in Europa ohne Atomkraft und Erdgas zur Energieversorgung nicht auskommen. Denn ich glaube, es möchte keiner in einer dunklen und kalten Wohnung sitzen. Daher müssen wir einfach diese Themen im Moment mit berücksichtigen. Und daher muss auch ein Investment in diese Branche möglich sein. Und vor allem auch die Versicherung dieser Branche muss gegeben werden und ermöglicht werden. Und daher muss man das ganze Thema sicherlich ein bisschen nüchtern betrachten und nicht nur in einer rein Schwarz-Weiß-Logik, sondern man hat da sicherlich noch viele Graustufen drin, die man zukünftig hoffentlich beheben kann. Es kommt natürlich auch noch andere Themen dazu. Bei Atomkraft gibt es ja viele, die sagen, ohne die Atomkraft wird eine zeitnahe Klimaneutralität gar nicht möglich sein. Das sind sicherlich Aspekte, die man auch noch berücksichtigen kann. Und ähnlich sieht es auch aus bei dem ganzen Thema Rüstung. Denn im Moment ist es zum Erhalt unserer eigenen Sicherheit leider notwendig, in Waffen zu investieren, auch wenn das keiner gerne möchte. Aber im Moment haben wir leider keine andere Wahl. Und da hoffen wir einfach mal, dass in Zukunft da auch die Zeiten sich wieder ein bisschen ändern. Und dann wirklich nur das als nachhaltig betrachtet, wo sich auch alle einig sind. Im Moment sind wir leider noch nicht so weit.
Wir werden das beobachten und ihr natürlich auch. Das ist unser allertäglich Brot als Teilnehmer dieser Branche und auch als Menschen natürlich. Was mich mal interessieren würde, ist eigentlich, wenn so ein Rating dann rauskommt, und das hat ja nun nicht jeder, jede Gesellschaft bei euch gewonnen. Es gab ja auch ein paar, die haben, sind eben am unteren Ende eurer Tabelle gelistet worden. Wie oft klingelt eigentlich so das Telefon bei so einem Rating? So, sind die dann schon sauer und rufen mal, ey, was habt ihr denn da gemacht? Das ist alles ganz anders, ihr Halunken, oder wie läuft das so?
Ja, es kann schon mal vorkommen, dass der ein oder andere Versicherer anruft, aber das erstmal sind wir das gewöhnt. Das haben wir natürlich bei den Produktratings auch immer mal. Und wir diskutieren grundsätzlich natürlich auch gerne mit den Versicherern halt über einzelne Bewertungen. Also das machen wir gerne. Aber wir sind natürlich auch transparent im Vorwege. Also wir haben schon auch vorher mitgeteilt, was wir da auf den Weg bringen wollen. Die Versicherer haben auch Einblick bekommen halt in die Bewertungen, die wir da durchführen. Von daher bemühen wir uns immer schon im Vorfeld halt möglichst transparent zu sein und natürlich dann halt auch im Vorfeld schon die ein oder andere Diskussion zu führen. Wir wollen die Versicherer nicht überraschen, sondern ja auch mit einbinden in das Thema. Von daher habe ich ja eben auch schon mal erwähnt, beim Berufsunfähigkeitsrating, was wir gerade aktualisiert haben, haben am Ende mehr Gesellschaften angerufen, als wir den Nachhaltigkeitsscore veröffentlicht haben.
Ja, okay, dafür reden wir dann auch nochmal. Ihr habt ja, glaube ich, strengere Kriterien angelegt, war zumindest zu lesen, auch ein spannendes Thema. Zu guter Letzt, Christian, du hast es ja eben schon mal angesprochen, Nachhaltigkeit ist nicht nur bei den Präsidenten und Staatschefs angesiedelt oder bei den großen weltumspannenden Konzernen, sondern letztlich auch bei uns allen. Deswegen mal die suffisante Frage, was macht denn Franke und Bornberg eigentlich, um nachhaltiger zu werden?
Ja, schon ganz viel. Also Katrin Bornberg und Michael Franke, die sind schon seit Jahren dabei, das Thema zu unterstützen. Also die unterstützen auch viele Projekte, Spendenprojekte zum Beispiel. Wir versuchen aber auch bei uns hier im Unternehmen möglichst nachhaltig zu agieren. Es gibt zum Beispiel einen Frühstücksservice mit Bioprodukten aus der Region. Ist vielleicht auch mal ganz, ganz interessant. Aber wir haben natürlich auch so Dinge wie ein Jobticket, dass die Mitarbeiter halt mit Öffis zur Arbeit kommen können. Und wir wollen auch wirklich praktisch was leisten bzw. eine Wirkung entfalten. Von daher haben wir in der letzten Woche gerade wirklich einen Mini-Wald gepflanzt in Hannover, also in einem Stadtteil von Hannover, einen Wald, der sich jetzt langsam entwickeln soll.
Auf dem Kröpke nehme ich an, ne?
Ja, das wäre eigentlich am besten, aber die Stadt hat uns dann doch eine andere Fläche zugeteilt, aber wir waren da mit unserer Gruppe im Einsatz, haben da wirklich über 1000 kleine Gehölzchen eingepflanzt und hoffen jetzt, dass sich das gut entwickelt, weil man damit dann auch wirklich was für das Stadtklima beitragen kann. Da erhoffen wir uns wirklich eine gute Wirkung zu erzielen, hat auch für Aufmerksamkeit gesorgt, von daher denke ich mal, da können wir wirklich einen kleinen Beitrag leisten.
Ja, und die Bilder, die man sehen konnte, haben auch vermittelt, es hat auch allen ein bisschen Spaß gemacht und gute Laune in der Firma ist ja auch immer eine schöne Sache, ob nachhaltig oder nicht, ist dabei völlig irrelevant. So, ihr beiden, dann möchte ich mich bedanken für die ganze Mühe, für das Scoring, für dieses Durchlesen von ESG-Berichten. Das ist wirklich, wie hat man früher gesagt, so, ich finde, das ist so ein Job für einen, der Vater und Mutter, und ihr wisst schon, wie der Satz weitergeht. Vielen Dank dafür, für die Hilfestellung, und vielen Dank vor allen Dingen für das heutige Gespräch, das wir ja nun zweimal geführt haben sogar. Danke sehr und schöne Grüße nach Hannover.
Vielen Dank, tschüss.
Danke auch, tschüss.
Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 195 eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank an Christian Munke und Philipp Wedekind. Schön, dass ihr dabei wart und unsere Rede und Antwort gestanden habt. Super Spaß gemacht hat das. Die nächste Folge gibt es dann schon wieder nächste Woche. Das ist der 30. April, morgens um 6 wie immer. Bleibt mir bis dahin gewogen und vor allem bleibt gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, euer Olli.